Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Die Tage zwischen den Jahren, zwischen Weihnachten und Neujahr, sind ohnehin meist eine schläfrige Zeit. Das öffentliche Leben läuft auf Sparflamme. Die Mehrheit atmet durch im Privaten, schaltet ab und sortiert sich für die kommenden Aufgaben. In diesem verflixten Jahr 2020 ist alles anders. Das Virus hat das öffentliche und das private Leben auch schon zuvor in weiten Teilen zum Erliegen gebracht. Der Lockdown zwingt zum Runterschalten schon seit Wochen. Allerdings für die Brüsseler Politik waren die Feiertage alles andere als entspannt. Die Nachwehen der Brexit-Finalrunde sind auch heute noch spürbar. Mehr dazu im Verlauf dieser Sendung. Beginnen müssen wir jedoch, wie so oft in diesem Jahr, mit der Pandemie und ihren Folgen. Nach dem europaweiten Start der Corona-Impfungen am Wochenende überwog zunächst die Freude und die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie. Heute wurde das Thema jedoch bei uns überlagert von einer politischen Debatte über die Stichworte Impfzwang, Impfprivilegien und Impflizenzen. Aus Berlin dazu Stefan Dietjen.
Woran wird es in den kommenden Wochen und Monaten am ehesten Mangel geben? Am Angebot, also der verfügbaren Menge an Impfstoff, oder an der Nachfrage, also an Menschen, die bereit sind, sich impfen zu lassen? Die Diagnose der Ständigen Impfkommission an Tag 1 lautet:
Eine Priorisierung ist ja nur Folge der Tatsache, dass es zunächst zu wenig Impfstoff gibt,
sagt der Vorsitzende der Impfkommission am Robert-Koch-Institut, Thomas Mertens. In der Politik führt dieser Befund zu einer ungewöhnlichen Koalition. Linke und FDP bringen gleichermaßen ein wirtschaftliches Sonderrecht ins Gespräch, mit dem Pharmaunternehmen wie BioNTech, Pfizer und andere verpflichtet werden könnten, ihre Rezepturen für Impfseren auch anderen Unternehmen zu überlassen, um die Produktion zum Gemeinwohl anzukurbeln. Von Zwangslizenzen spricht der linke Bundestagsabgeordnete Achim Kessler und FDP-Chef Christian Lindner sagt:
Es ist ein krisenhafter Zustand, da brauchen wir eine Krisenproduktion. Und da ist natürlich denkbar, dass ein Impfstoff auch von anderen Herstellern in Lizenz produziert wird.
Es gehe immerhin um eine Frage von Leben und Tod, sagt Lindner, macht aber auch darauf aufmerksam:
Nun ist dieser Impfstoff ein sehr kompliziertes Verfahren. Es ist also nicht einfach Aspirin, das irgendwo in Lizenz produziert wird. Das ist voraussetzungsvoll. Aber wir sollten alle Voraussetzungen rechtlich, wirtschaftlich, politisch, technologisch treffen, damit schneller in diesem Jahr geimpft werden kann.
Was der FDP-Vorsitzende bei Bild TV fordert, ist nach Angaben des Verbandes der forschenden Arzneimittelhersteller, dem auch BioNTech angehört, allerdings längst Realität. Im Deutschlandfunk erklärt der Forschungssprecher des Pharmaverbandes Rolf Hömke:
Wir haben genau das auch schon gemacht. Wir haben weitere Firmen gefunden, die mitwirken können an der Produktion. Das gilt für BioNTech und Pfizer, die mittlerweile ein ganzes Netz von weiteren Firmen haben, die peu à peu mit dazukommen können, um einzelne Herstellungsschritte zu übernehmen. Das gilt aber auch für die anderen Hersteller. Das gilt für Moderna, die eben mit einem Schweizer Hersteller zusammenarbeiten. Das gilt für AstraZeneca, die mehreren anderen Firmen schon die Lizenz gegeben haben und sie ihnen geholfen haben, die Produktion aufzubauen, damit auch die diesen Impfstoff herstellen können.
Auch die Bundesregierung, die schon die Entwicklung der Impfstoffe bei BioNTech gefördert hat, unterstütze die Ausweitung der Produktionskapazitäten, versichert Gesundheitsminister Jens Spahn im ZDF.
Wir tun alles zusammen mit BioNTech, Pfizer, dass es zusätzliche Produktionsstätten hier in Deutschland, etwa in Marburg in Hessen, geben kann. Ziel ist, noch im Februar, März dort auch Produktion möglich zu machen, und das würde die Menge enorm erhöhen.
Im hessischen Marburg hat BioNTech vor kurzem eine Produktionsanlage des Pharmaunternehmens Novartis übernommen, die jetzt für die Herstellung des Corona-Impfstoffes umgestellt wird. Anfang Februar soll die Produktion dort anlaufen. Als Engpass erweist sich in diesen Tagen aber nicht allein die Herstellung des Impfstoffs, sondern auch die Abfüllung in kleine Fläschchen. In der jetzt anlaufenden Anlage in Belgien war es gestern zu Problemen gekommen, die zu einer Verzögerung der Auslieferung in verschiedene EU-Ländern geführt hatte. In Deutschland sollen bis Silvester 1,3 Millionen Dosen ausgeliefert werden, ab Januar wöchentlich 670.000 Dosen. Insgesamt hat die Bundesregierung von verschiedenen Herstellern 136 Millionen Impfstoffdosen vorbestellt, die zur Impfung von knapp 70 Millionen Menschen genügen würden. Lassen sich dann tatsächlich so viele impfen, wäre das Ziel der sogenannten Herdenimmunität erreicht. Morgen soll deswegen unter dem Titel Ärmel hoch auch eine Werbekampagne der Bundesregierung starten, mit der die Bürger zum Impfen ermuntert werden sollen.
Soweit aus Berlin, Stefan Dietjen. Nicht selten lohnt der Blick über die eigenen Grenzen, um die heimischen Verhaltensmuster kritisch zu überprüfen. Südkorea etwa ist ein Beispiel, wie ein Land mit strengen Regeln und Kontrollen plus Disziplin und Gelassenheit erfolgreich durch die Pandemie kommt. Mittlerweile jedoch ist Südkorea mitten in einer dritten Covid-Welle. Auch in Japan gehen die Zahlen nach oben, berichtet unsere Korrespondentin Lena Bodewein.
Seit heute dürfen keine Ausländer mehr nach Japan einreisen, die nicht in dem Land leben. Die Maßnahme gilt zunächst bis Ende Januar. Eine dritte Welle macht momentan dem Gesundheitssystem zu schaffen. Medizinische Organisationen schlossen sich zusammen, um Alarm zu schlagen. Sie forderten die Regierung schon vor Weihnachten zu strengeren Maßnahmen in der Bekämpfung der Pandemie auf. Nachdem erste Fälle der neuen Covid-Variante identifiziert wurden, reagierten die Behörden sofort und schlossen die Grenzen. Auch eine innerjapanische Tourismusoffensive ist gestoppt worden. Die dritte Welle hat den Anstieg der Fallzahlen stark beschleunigt. Während es 9,5 Monate dauerte, bis Japan überhaupt 100.000 Infizierte zählte, war die Marke von 200.000 Fällen in nur 52 Tagen erreicht. Insgesamt hat Japan rund 217.000 verzeichnete Covid-Fälle. 3.213 Menschen sind daran gestorben. Auch Südkorea, lange als leuchtendes Beispiel in erfolgreicher Eindämmung der Pandemie gelobt, erlebt gerade eine dritte Welle. Die Behörden haben Schutzmaßnahmen, die eigentlich heute enden sollten, um eine Woche verlängert. Mehr als 4 Menschen dürfen sich nicht treffen. Der Skibetrieb ist untersagt. Die neue Virusvariante, die in Großbritannien zuerst aufgetreten war, ist schon in Südkorea angekommen. Die Regierung hat daraufhin jeglichen Flugverkehr von und nach Großbritannien bis Jahresende unterbrochen.
Lena Bodewein. In den Skigebieten Österreichs drängelten sich an diesem Wochenende die heimischen Sportler. Abstand an der Piste wurde zum Problem. Auch in der Schweiz sind die geöffneten Skiregionen nicht sorgenfrei. Besonders heikel das Thema Corona-Quarantäne im Kanton Wallis. Dort haben sich einige hundert britische Skitouristen scheinbar in Luft aufgelöst. Es gibt politischen Streit. Thomas Wagner.
Dreh- und Angelpunkt ist die sogenannte rückwirkende Quarantäne. Die hatte das Schweizer Bundesamt für Gesundheit für britische Skitouristen angeordnet. Dies deshalb, weil in Großbritannien erstmals Fälle eines aggressiveren, mutierten Coronavirus bekannt geworden waren. Alle ab dem 14. Dezember angereisten Briten hätten der Anordnung zufolge 10 Tage lang nach Ankunftsdatum nicht mehr ihre Hotelzimmer verlassen dürfen. Tatsächlich aber verließen hunderte Briten Hals über Kopf nicht nur ihre Hotelzimmer, sondern gleich auch noch die Schweiz unter Missachtung der Quarantäneauflagen. Man verstehe die Wut der betroffenen Briten als Folge der rückwirkenden Quarantäne, sagte nun nach Schweizer Medienberichten ein Sprecher der bei Briten beliebten Wintersportgemeinde Bagne, zu der der betroffene Wintersportort Verbier gehört. Familien mit kleinen Kindern über Tage hinweg in einem 20 Quadratmeter großen Hotelzimmer festzusetzen, sei unzumutbar. Der Walliser Regierungspräsident Christophe Dabalet kritisierte, das Schweizer Bundesamt für Gesundheit habe die Liste mit Passagierdaten britischer Skitouristen viel zu spät an die Behörden vor Ort geschickt. Und dann legt der Regierungspräsident weiter nach.
Ich denke, es wurde alles unternommen, was in so einer Situation möglich ist. Und wenn ich dann am Sonntagmorgen oder auch heute von der Nachverfolgung lese und dass es eine Art Filmsatire mit Louis de Funès gibt, in dem eine Art Gestapo den Leuten nachstellt, das entspricht nicht der Realität. Das Bundesamt für Gesundheit wiederum betont, die Kantone hätten die Quarantäne besser durchsetzen müssen. Derweil sind die mehreren hundert britischen Skitouristen längst über alle Schweizer Berge. Ob sie jemals wieder zum Winterurlaub in die Westschweiz zurückkehren, sei ungewiss, so ein Sprecher der Walliser Gemeinde Bagne besorgt. Man müsse um den guten Ruf der Region, vor allem bei den wichtigen britischen Gästen, fürchten, auch in den kommenden Jahren, wenn Corona längst vorbei sein wird.
Informationen von Thomas Wagner. Es sind die letzten Kapriolen eines scheidenden Präsidenten. Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit sorgte Donald Trump mit seiner Weigerung, das vom Kongress beschlossene Corona-Hilfspaket zu unterschreiben, kurzfristig für einige Aufregung in den USA. Nun die Kehrtwende. Die Milliardenhilfen sind genehmigt. Aus Washington dazu Sebastian Hesse.
Nach einer Woche des Stillstandes kann heute damit begonnen werden, die neuerlichen Corona-Hilfen auf den Weg zu bringen. Präsident Trump hat das entsprechende Gesetzespaket schließlich doch noch unterzeichnet. Und das, ohne dass seine Nachbesserungsforderungen eingearbeitet wurden. In Washington befasst sich heute das Repräsentantenhaus mit Trumps Änderungswünschen. So hatte er verlangt, die Einmalhilfen in Höhe von $600 auf $2000 aufzustocken. Die Demokraten würden da mitgehen, aber es sind Trumps Parteifreunde, die auf die $600 Obergrenze bestanden hatten, ein Vorschlag von Trumps Finanzminister Mnuchin. Insofern ist die heutige Parlamentsdebatte auch eine Art Loyalitätstest für die Republikaner. Das gilt auch für den Verteidigungshaushalt, gegen den Trump sein Veto eingelegt hatte. Dieses Veto könnte das Parlament überstimmen, wenn in beiden Kammern eine Zweidrittelmehrheit dafür zustande kommt. Sollte das passieren, sollten sich die republikanischen Abgeordneten also gegen den Präsidenten positionieren, wäre das eine schmerzhafte Demütigung für Trump. Dass er bei dem Gesetzespaket, das die Corona-Hilfen beinhaltet, klein beigegeben hat, geht offenbar auch auf Druck aus seiner Partei zurück. Hätte Trump nicht unterschrieben, dann wäre der gesamte Regierungsbetrieb ab Mitternacht ohne Finanzierung gewesen und vorerst zum Stillstand gekommen.
Für den Deutschlandfunk aus Washington, Sebastian Hesse. Auch wer sich leidenschaftlich für Politik interessiert, wird die Nachricht über den späten Brexit-Deal am Heiligen Abend erst so richtig nach den Feiertagen registriert haben. Auch die Mehrheit der Abgeordneten wurde von dem Präsent aus Brüssel und London fernab der Parlamente überrascht. Und so kommt die politische Aufarbeitung des Abkommens jetzt erst nach den Feiertagen schrittweise in Gang. Heute gab es grünes Licht von den EU-Botschaftern und auch aus Berlin. Von dort Klaus Remme.
Positionen wurden aufgebaut und wieder geräumt, Kompromisse wurden abgelehnt und dann doch eingegangen. Die Bedingungen dieser politischen Scheidung sind festgelegt. Gemessen am Drama des Brexit-Marathons von EU und Großbritannien klingen die nächsten Schritte bürokratisch nüchtern. Schritt Nummer 1 war für heute Morgen 9.30 Uhr terminiert. Am Mittag informierte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer in Berlin.
Die Mitglieder des Bundeskabinetts haben sich heute in einer Telefonschalte über die deutsche Position verständigt und sie waren sich einig in ihrer positiven Würdigung des Abkommens. Deutschland kann dem von der Europäischen Kommission mit dem Vereinigten Königreich ausgehandelten Abkommen zustimmen.
Also Haken dran an Schritt 1. Der Erfolg sei nur möglich gewesen, weil die 27 EU-Partner ihre Einigkeit als Stärke genutzt haben, so Demmer. Der Sprecher des Auswärtigen Amts zu Schritt Nummer 2 und 3.
Formal ist es so, dass heute in Brüssel im Ausschuss der Ständigen Vertreter ein Ratsbeschluss vorbereitet wird zur Unterzeichnung des Vertrags und auch zur vorläufigen Anwendung des Vertrags. Und dieser Ratsbeschluss muss dann vom Rat im schriftlichen Verfahren getroffen werden. Dieses schriftliche Verfahren soll heute eingeleitet werden, sodass der Beschluss dann morgen am 29.12. erfolgen kann.
Der zweite Schritt, die Vorbereitung des Beschlusses, ist inzwischen bereits vollzogen. Weiter geht's.
Auf Basis dieses Ratsbeschlusses kann dann die Unterzeichnung stattfinden, voraussichtlich durch die Kommissionspräsidentin und den Präsidenten des Europäischen Rates von Seiten der EU und von Seiten des Vereinigten Königreichs durch den Premierminister.
Doch auch wenn es nur noch wenige Tage bis zum Jahreswechsel sind, auch danach kann das Abkommen noch nicht in Kraft treten. Es fehlt noch.
Es muss dann in Großbritannien eine Ratifikation geben, nach meinem Verständnis durch Befassung von Parlament und Staatsoberhaupt. Und dann kann das Abkommen im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht werden und dadurch dann am 1. Januar vorläufig in Kraft treten.
Vorläufig ist das Schlüsselwort. Von Seiten der Nationalstaaten sind damit alle Schritte getan. Es handelt sich ja um ein sogenanntes EU-Only-Abkommen, ein Vertrag ausschließlich nach europäischem Recht. Deshalb muss beispielsweise der Bundestag nicht entscheiden, auch wenn er, wie die Regierungssprecherin heute betonte, natürlich ständig über den Verhandlungsstand informiert worden sei. Nein, die parlamentarische Befassung obliegt allein dem Europäischen Parlament. Bis Ende Februar hat man Zeit. So lange kann das Abkommen vorläufig in Kraft treten. Und wir hätten es nicht mit der EU zu tun, wenn nicht auch diese Frist theoretisch noch verlängert werden könnte.
Klaus Remmer aus Berlin. Es war ein zeitlicher Zufall, doch die Schließung der Grenzen zu Großbritannien am 4. Advent nach der Entdeckung einer veränderten Virusvariante gab einen Eindruck über die möglichen Folgen eines ungeregelten Brexit. Mittlerweile hat sich die Lage an allen Fronten zunächst wieder beruhigt. Der Monster-Megastau im britischen Dover löst sich auf. Udo Schmidt berichtet.
Großbritanniens Transportminister Grant Shapps hält wenig von der Notwendigkeit von Corona-Tests, denen sich die Lkw-Fahrer unterziehen müssen, wenn sie von Dover ins französische Calais wollen.
Wir sind bald bei 20.000 Tests und nur wenige Fahrer waren positiv. Und das ist nicht überraschend. Die Fahrer sitzen in ihren Kabinen und haben kaum Kontakt zu anderen Menschen. Das alles ist kein Grund, die Grenze länger als 2 Tage zu schließen.
Ganz genau 36 positive Corona-Fälle wurden bisher in den Führerhäusern der Lkw ermittelt. Angesichts dieser niedrigen Zahl fordert Shapps Frankreich auf die Vorlage eines Corona-Tests zu verzichten.
Sogar die EU-Kommission sagt doch, dass die Lkw-Fahrer nicht getestet werden sollten. Das sei nicht notwendig. Die Fahrer hätten eine sehr geringe Chance, Corona zu bekommen, verglichen mit der restlichen Bevölkerung.
Aber natürlich wird weiter getestet. Die Staus auf der M20 Richtung Küste sind trotzdem inzwischen überschaubar geworden. Knapp 200 Lkw warten noch im und vor dem Fährhafen von Dover sowie vor dem Eurotunnel auf die Ausreise nach Frankreich. Entsprechende Zahlen nannte das britische Verkehrsministerium. Vor 3 Tagen waren es noch etwa 3000 Lkw, die seit dem 21. Dezember festsaßen, nachdem Frankreich die Grenze zu Großbritannien wegen der neuartigen Coronavirus-Mutation geschlossen hatte. Auch wenn sich die Staus, die durch Corona verursacht werden, bald gänzlich abgebaut haben, es bleibt das Gefühl, einen Blick in die Glaskugel geworfen zu haben. Ein Blick auf den Fährhafen Dover ab dem 1. Januar, wenn nämlich Grenz- und Zollkontrollen stattfinden müssen, trotz des gerade noch vereinbarten Handelsabkommens. Experten sprechen von 200 Millionen neuen Formularen im Königreich zur Abwicklung des Grenzverkehrs. Die wollen erst einmal bewältigt, das heißt bearbeitet werden, auch in Dover. Staatsminister Michael Gove wiegelt allerdings ab.
Es wird der Fall sein, dass es neue Prozeduren gibt, denen sich die Firmen unterziehen müssen. Aber die Regierung wird natürlich helfen und auch Geld für Trainingsprogramme zur Verfügung stellen.
Das Problem? Die Formulare, von denen Michael Gove spricht, müssen vom kommenden Freitag an ausgefüllt werden. Die Zeit, könnte man sagen, ist knapp.
Aus London Udo Schmidt. Im Schatten von Corona und Brexit sind viele andere wichtige Themen aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwunden. So ist die Aufmerksamkeit für das Schicksal der Flüchtlingsfamilien derzeit politisch und gesellschaftlich eher gering. Man hat sich offenbar gewöhnt an die Bilder der frierenden Kinder, Frauen und Männer in ihren provisorischen Unterkünften. Was jetzt jedoch an wenigen Nachrichten aus Bosnien kommt über hunderte Menschen, die bei Schnee und Minustemperaturen in einem ausgebrannten Zeltlager vegetieren, lässt erneut zweifeln am aktuellen Konzept der europäischen Flüchtlingspolitik. Eine Reportage aus Bosnien von Sirchan Govidarica.
Ein eisiger Wind pfeift um das Camp Lipa oder um das, was vom Camp übrig geblieben ist. Es schneit bei 4 Grad unter Null. Hamza aus Pakistan friert und hungert. 3 Tage lang gibt es hier nichts, keine Decken, keinen guten Ort zum Schlafen. Wissen Sie, das Camp ist voller Schnee und wenn es weiter schneit, wird es viele Probleme geben und ich denke, wir werden sterben. Hamsa gehört zu schätzungsweise 1000 Menschen, die rund um das Camp Lipa nach wie vor obdachlos sind. Mitten in der Einöde, 25 Kilometer von der nordwestbosnischen Stadt Bihać entfernt. Ein Teil der Menschen hat das fast völlig ausgebrannte Camp wieder bezogen und wird darin notdürftig versorgt. Das lokale Rote Kreuz und die Hilfsorganisation SOS Bihać wechseln sich bei der Versorgung tageweise ab. Sie bringen den Menschen Kleidung und einmal am Tag etwas zu essen. Zlatan Kovacevic von SOS Bihać. Wir haben hier eine humanitäre Katastrophe. Die UN-Organisationen haben sich zurückgezogen und ich appelliere an sie, so schnell wie möglich zurückzukehren. Ein Appell, der verhallt. Denn die Internationale Organisation für Migration, IOM, hat einen Tag vor Weihnachten das Camp Lipa geschlossen. Rund 1300 Migranten und Flüchtlinge waren damit auf einen Schlag obdachlos. IOM hatte zuvor bereits gedroht, das Camp sich selbst zu überlassen, wenn es nicht winterfest gemacht wird. Es ist nur über Feldwege zu erreichen und weder an das Wasser noch an das Stromnetz angeschlossen. Dafür zuständig sind die bosnischen Behörden und diese konnten sich bis zuletzt keine winterfeste Lösung für die Menschen in Lipa abbringen. IOM entschied dann am vergangenen Mittwoch, das Camp endgültig zu räumen. Hey! Kurz vor der Räumung brach ein großes Feuer im Camp aus und zerstörte es bis auf ein großes weißes Zelt fast vollständig. Nach Angaben von IOM-Mitarbeitern habe eine kleine Gruppe von wütenden Migranten und Flüchtlingen das Feuer gelegt. Die Ermittlungen der bosnischen Polizei laufen allerdings noch. Zum Zeitpunkt des Brandes ist Petar Rosandic am Ort des Geschehens. Der Wiener arbeitet für die Hilfsorganisation SOS Balkanroute und wird Augenzeuge, wie die Menschen aus Lipa das Camp verlassen müssen.
Viele wollen nach Bihać gehen. Die Regierung dort weigert sich. Gestern wurde auch dort protestiert. Wir haben hier mit den Menschen geredet. Sie sind fertig, müde, elendig.
Die nur 25 Kilometer entfernte Stadt Bihać ist für die Menschen aus Lipa praktisch unerreichbar. Auf dem Weg dorthin werden sie von der Polizei gestoppt und zurückgeschickt. Die Stadt Bihać und der Kanton Unasana sind seit 2017 mit der Anwesenheit tausender Migranten und Flüchtlinge überfordert und fühlen sich von der Zentralregierung in Sarajevo alleingelassen. Diese machte zuletzt den folgenden Vorschlag. IOM sollte die Menschen aus Lipa in einer leerstehenden Flüchtlingseinrichtung in der Stadt Bihać unterbringen. Doch das lehnen die Behörden in Bihać vehement ab. Die Folge? Im eiskalten bosnischen Winter sind jetzt auch noch die Menschen aus Lipa obdachlos und damit insgesamt, je nach Schätzung, 3000 Flüchtlinge und Migranten in der Region. Hilfsorganisationen warnen davor, dass Menschen unter diesen Umständen nicht überleben können. Kasim aus Pakistan sendet diesen Hilferuf aus dem zerstörten Camp Lipa. Selbst Tiere leben besser als wir. Ich bitte die Vereinten Nationen, IOM und alle Hilfsorganisationen, uns zu helfen. Sonst werden wir sterben. Also bitte, helft uns.
Srdjan Govidarica über die humanitäre Katastrophe in einem Flüchtlingslager in Bosnien. Manche Kritiker der deutschen Corona-Beschränkungen geben auch uns, den Medien, gerne eine Teilschuld. Zu unkritisch, zu einseitig hätten wir Journalisten über das Virus und seine Folgen berichtet, ohne auch andere Stimmen ausreichend zu Wort kommen zu lassen. Auch wenn mancher Einwand durchaus zum Nachdenken anregt, in unserer Gesellschaft können wir Medien jederzeit ohne Gefahr für Leib und Leben die Mächtigen öffentlich kritisieren. In China ist das anders. Dort hat ein Gericht in Shanghai eine Bloggerin verurteilt, nur weil sie während des Lockdowns aus Wuhan berichtet hat. Ruth Kirchner informiert.
Vor dem Gericht im Shanghaier Stadtbezirk Pudong versuchten Polizisten am Morgen, Journalisten und Unterstützer von Zhang Zhan abzudrängen. Unabhängige Beobachter waren bei dem Prozess nicht zugelassen. Die 37-Jährige wurde zu 4 Jahren Haft verurteilt, weil sie, wie es hieß, Streit geschürt und Unruhe gestiftet habe. Sie habe außerdem Falschinformationen über die Ausbreitung des Coronavirus verbreitet und mit ausländischen Medienvertretern gesprochen. Ihr Anwalt erklärte anschließend in einem Social-Media-Post, Zhang Zhan habe sich vor Gericht auf ihr Recht auf freie Meinungsäußerung berufen. Seit Februar hatte Zhang Jian 3 Monate lang Kurzvideos aus der abgeschotteten Millionenmetropole Wuhan in den sozialen Medien gepostet. Gleich im ersten Video nahm sie das Recht auf freie Meinungsäußerung für sich in Anspruch, das Recht, ihre Sicht der Ereignisse in Wuhan zu erzählen. In der zentralchinesischen Stadt waren vor einem Jahr die ersten Corona-Fälle aufgetreten. Wuhan wurde Ende Januar als weltweit erste Großstadt abgeriegelt, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Zhangs Videos zeigen Alltagssituationen aus der abgeschotteten Stadt, menschenleere Straßen, Menschen, die beim Einkauf anstehen, Patienten in Krankenhäusern, die auf den Gängen liegen. Immer wieder versuchten Sicherheitsleute und Polizisten, Zhang Jian am Filmen zu hindern. Hör auf zu filmen oder ich zertrümmere dein Handy, schreit dieser Sicherheitsmann. In einer kurzen Dokumentation kurz vor ihrer Verhaftung im Mai berichtet Zhang Jian, dass sie jeden Tag in Wuhan in Angst gelebt habe. Aber ich bin vielleicht von Natur aus rebellisch, sagt sie. Warum darf ich die Wahrheit nicht zeigen? Die chinesische Regierung hatte zu Beginn der Pandemie noch versucht, den Ausbruch der Krankheit, die jetzt Covid-19 heißt, zu vertuschen. Auch an die ersten Wochen in Wuhan, als die Krankenhäuser überfüllt waren und es an Schutzkleidung fehlte, soll sich ein Jahr später möglichst niemand mehr erinnern. Die chinesische Staatspropaganda verbreitet seit Monaten das Narrativ, dass Chinas Krisenmanagement die Lage effizient und schnell unter Kontrolle gebracht habe. Erst vor wenigen Tagen schrieb die Nachrichtenagentur Xinhua, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei habe sich bei der Pandemiebekämpfung außerordentlichen Ruhm verdient. Andere Sichtweisen sind in den streng zensierten Staatsmedien nicht zugelassen. Das Urteil gegen Zhang Jian solle andere davon abhalten, Fragen zur Lage in Wuhan im letzten Frühjahr zu stellen, kritisiert die in Washington ansässige Menschenrechtsorganisation Chinese Human Rights Defenders. Mindestens 3 weitere Blogger, die aus Wuhan berichtet haben, sind seit dem Frühjahr von der Polizei festgenommen worden.
Ein Bericht von Ruth Kirchner. Nicht nur in der Volksrepublik China, auch in vielen anderen Ländern dieser Welt braucht es reichlich Mut und Opferbereitschaft, um gegen die Obrigkeit zu opponieren. So riskiert in Saudi-Arabien jeder Kritiker des mächtigen Königshauses seine Freiheit und Gesundheit. Besonders dann, wenn eine Frau es wagt, ihre Meinung offen zu artikulieren. Eine der bekanntesten Frauenrechtlerinnen des Landes wurde jetzt zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Carsten Kühntop.
5 Jahre und 8 Monate Haft für Lujain Al-Hathloul. Laut saudischen Medien sah es das Gericht als erwiesen an, dass die 31 Jahre alte Bürgerrechtlerin unter anderem daran gearbeitet habe, das politische System des Landes zu ändern und die nationale Sicherheit zu beschädigen. Vom ursprünglichen Strafmaß für Hathloul zog das Gericht 34 Monate zur Bewährung ab, unter Rücksicht auf den Zustand der Angeklagten, wie es hieß. Hathloul kann deshalb damit rechnen, im Februar oder März freigelassen zu werden. Im Oktober hatte sie einen Hungerstreik begonnen, aus Protest gegen die schlechten Umstände, unter denen sie und andere Aktivistinnen festgehalten werden, musste ihn nach 2 Wochen aber wieder beenden, wegen des großen Drucks ihrer Bewacher. Ihre Familie und Menschenrechtsorganisationen werfen den saudischen Behörden vor, Hathloul in der Haft gefoltert zu haben. Adam Kugel von Human Rights Watch nannte das Urteil einen Hohn auf die Gerechtigkeit. Kugel hält es nicht für Zufall, dass das Urteil zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel gesprochen wurde. Im Westen eine klassische Urlaubszeit. Sie versuchen ganz klar, die Berichterstattung zu minimieren. Vermutlich, weil sie wissen, dass das Urteil peinlich ist und es sollte ihnen peinlich sein. Es ist keine Überraschung, dass Saudi-Arabien Hathloul wegen dieser fadenscheinigen Vorwürfe verurteilt hat, die alle mit ihrem Einsatz für die Menschenrechte zu tun haben. Im Frühjahr vor 2 Jahren war Lujain Al-Hathloul in den Vereinigten Arabischen Emiraten entführt und in ihr Heimatland Saudi-Arabien verschleppt worden. Dort wurde sie im Mai 2018 festgenommen. Wenige Wochen danach erlaubte es das Königshaus auch Frauen, einen Führerschein zu machen. Genau dafür hatte sich Hathloul engagiert. Genauso auch dafür, dass Frauen nicht länger einen männlichen Vormund haben müssen. 2014 wurde Hathloul das erste Mal für ihren Aktivismus eingesperrt für 73 Tage. Später sagte sie, diese Haftzeit habe geholfen, ihren Einsatz für Frauenrechte zu formen.
As for the freedom of speech,
die Regierung hat Meinungsfreiheit versprochen, dass wir uns frei äußern dürfen, ohne dafür ins Gefängnis zu kommen. Aber in Wirklichkeit gibt es keine Meinungsfreiheit. Wir werden nach wie vor für völlig normale und vernünftige Äußerungen ins Gefängnis gesteckt. Nicht nur Menschenrechtler und Prominente, sondern auch der Außenausschuss des mächtigen US-Senats hatten in den vergangenen Jahren die sofortige und bedingungslose Freilassung von Loujain Al-Hathloul gefordert. Doch das Urteil gegen die Aktivistin dürfte ein Zeichen nach innen und nach außen sein. Wenn es um die Menschenrechte geht, gibt die saudische Führung nicht nach. Der designierte US-Präsident Joe Biden hat bereits eine schärfere Gangart gegenüber Riad angekündigt. Wegen der schlechten Lage der Menschenrechte in Saudi-Arabien sei das Land ein Paria, so Biden.
Carsten Kühntop. Und das waren die Informationen am Abend. Ich empfehle Ihnen noch unsere drei Kommentare ab 19.05 Uhr hier im Deutschlandfunk. Das Team dankt für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Stefan Heinlein.